Und ich glaube, wir müssen das einfach aus der Schmuddelecke rausholen, das Thema Macht, sonst zieht uns das Thema Macht in die Schmuddelecke. Und das ist in ganz vielen Situationen, ist einfach Macht aktiv und ja, hat Auswirkungen und wir machen das halt nicht transparent, wir reden nicht darüber, weil das ja irgendwie, ja, das ist so was Dunkles, was Böses und der Darth Vader, das ist die dunkle Seite der Macht. Und das finde ich sehr schlecht. Dann kann die Macht mit uns machen, was sie will.
Lieber Carsten, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen zurück.
Ich kann dir nicht nur zu deinem Buch gratulieren, sondern auch zu dem Zeitpunkt der Herausgabe. Psychologie der Macht, ich glaube, das ist das, was die Menschen zurzeit wirklich sehr bewegt. Und da stellt sich die Frage, gab es ein Triggerevent, das dich dazu bewogen hat, dieses Buch zu beginnen, anzugehen oder damit sich auseinanderzusetzen?
Ja, also ich war mit Freunden wandern in den Alpen und das ist schon lange her. Das war vor über anderthalb Jahren und da haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, was gerade so um uns herum passiert. Also auch damals hat man ja schon gespürt, dass gewisse autoritäre Kräfte immer mehr Zulauf haben, dass das Thema Macht auch in den Unternehmen tatsächlich immer wichtiger wird, dass auch dort beispielsweise die autoritäre Führung mehr Anhänger gewinnt. Und da haben wir drüber gesprochen auf der Terrasse, ich weiß es noch heute, in Verchand war das, also im südlichen Bayern. Und da haben wir drüber gesprochen, was können wir jetzt machen? Und da ist von jedem die Antwort anders ausgefallen. Ich hatte dann auch nicht sofort die Idee parat, ein Buch zu schreiben. Das hat dann noch ein paar Wochen gedauert. Aber das war sozusagen die initiale, ja, das initiale Momentum für das Buch. Und dann ist natürlich, ich forsche ja viel zum Thema Empowerment, ist halt das Thema Einfluss und Macht eine Säule von Empowerment. Also das ist schon für mich auch täglich eine Dimension, mit der ich mich wissenschaftlich beschäftige. Und deswegen lag das auch nahe, die auch mal zu vertiefen.
Nachvollziehbar. Und ich vermute, dass Macht etwas Natürliches ist und bildet sich heraus in deine Gruppe, Wandergruppe. Gab es auch eine Hierarchie der Macht?
Macht ist ein ganz alltägliches Phänomen. Also es gibt so zwei große Dimensionen in der Sozialpsychologie. Das ist einmal die Machtdimension und einmal die Affiliationsdimension. Macht mit Dominanz als ein Pol und Submission, also Unterwerfung als zweiten. Und die Affiliationsdimension mit der Freundlichkeit als Pol und der Feindlichkeit als den gegensätzlichen Pol. Und die spannen zusammen so einen interpersonalen Raum auf, der in jeder Situation, wenn Menschen zueinander kommen, wenn sie aufeinandertreffen, eigentlich existent ist. Und natürlich auch bei einer Wandergruppe, wenn so vier, fünf Jungs durch die Alpen wandern, einen Berg hochlaufen, einen Berg wieder runter, gibt es das. Also da muss tatsächlich auch geklärt werden, wie schnell laufen wir jetzt und biegen wir jetzt links ab oder rechts ab und der eine setzt sich durch und der andere vielleicht nicht. Und wir kennen uns schon sehr lange, deswegen sind so die klassischen auch Statusfragen, glaube ich, bei uns geklärt, weil wir uns da nicht gegenseitig beeindrucken müssen. Aber natürlich, wenn man sich koordiniert, wenn man miteinander interagiert, dann ist auch das Thema Dominanz oder Macht ein Thema. Und das ist überall so, auch in den Familien, auch im Urlaub und vor allem auch in den Betrieben.
Und das sind die positiven Aspekte der Macht, wenn man sich koordiniert und auch vielleicht für den Weg Klarheit schafft. Du hast ein sehr, sehr gutes Zitat. Es ist eine Illusion zu glauben, man sei gegen die negativen Wirkungen der Macht immun. Wenn man das so liest oder hört, dann fragt man sich, wow, was heißt das?
Ja, also das Buch ist so ein bisschen zweigeteilt. Der erste Teil ist ein bisschen stärker auf die negativen Nebenwirkungen von Macht fokussiert. Und der zweite Teil, wie gehen wir jetzt gut und verantwortungsvoll mit Macht um? Und bei den Nebenwirkungen von Macht, da gibt es ja physiologische Effekte, es gibt psychologische Effekte der Macht, die relativ schnell einsetzen. Also es fängt in den psychologischen Experimenten nach ein paar Minuten teilweise schon an, dass Macht die Wahrnehmung verändert. Also dass Menschen andere Menschen stärker als Masse wahrnehmen, dass sie andere Menschen stereotypisieren, wenn sie in einer mächtigen Position sind. Die Objektivierung nimmt zu, dass man also sehr viel stärker Menschen als Objekte wahrnimmt und ihre Nützlichkeit sieht und nicht irgendwie den Menschen dahinter. Also für was kann ich den oder die gebrauchen, und lohnt sich das, mit der Person auch weiterhin Kontakt zu haben? Es ist aber auch ein physiologischer Effekt. Also Macht kann abhängig machen. Also wir wissen das aus Tierversuchen, beispielsweise mit Affen, dass wenn die eine hohe Machtposition haben, dass dann stärker Dopamin ausgeschüttet wird, dass Affen, wenn sie wenig Macht haben, dass sie dann mehr Kokain auch konsumieren. Das ist ein ganz toller Versuch, der tierschutzrechtlich bedenklich ist, aber gute Erkenntnisse gebracht hat, dass dann tatsächlich das kompensiert wird. Also das dopaminerge System, also das System, was auch bei den sozialen Medien anspringt als Belohnungsfaktor, das ist aktiv, wenn Menschen in der Machtposition sind. Und da kommt es langfristig einfach zu weiteren Effekten, dass man impulsiver wird, dass man korrupter wird, also dass sich Menschen mehr aus dem Topf herausnehmen, weil sie denken, ich kann das, ich darf das. Also Mächtige leben irgendwann auch biologisch und physiologisch in einer anderen Welt, vor allem wenn sie kein kritisches Umfeld haben, was sie ab und zu daran erinnert, dass sie tatsächlich auch nur Menschen sind.
Und wenn wir jetzt bei den biologischen Auswirkungen bleiben, es gibt ja auch Experimente, die zeigen, dass wenn zum Beispiel auch bei Schimpansen Macht missbraucht wird, irgendwann wird der Führer, der die Macht missbraucht, erschlagen von der Meute. Stimmt das?
Also im Buch nutze ich Hühner tatsächlich als ein gutes Beispiel, und zwar die Geierperlhühner. Die sind jetzt verwandtschaftlich ein bisschen weiter von uns weg, aber ich fand das Experiment einfach sehr gut, weil es halt wissenschaftlich sehr gut dokumentiert ist und experimentell war. Da haben die bei Geierperlhühnern Folgendes gemacht. Die haben also in der afrikanischen Savanne verschiedene Futterstellen angelegt. Und diese Geierperlhühner sind sehr, sehr bunt und werden sehr, sehr gerne von Leoparden gefressen. Und sie haben eigentlich nur eine Chance, wenn sie zusammenbleiben. Also gemeinsam sind die einigermaßen zumindest geschützt. Und man hat dann verschiedene Futterstellen angelegt und hat das Verhalten sehr systematisch beobachtet und konnte feststellen, in den Gruppen, wo die Geierperlhühner-Chefinnen und Chefs einfach, ich sag mal, die anderen zu wenig ans Futter herangelassen, wo sie viel zu stark egoistisch gehandelt haben, da hat sich auf einmal eine Gegenbewegung entwickelt. Was heißt das? Das heißt, die statusniedrigeren Hühner, die haben auf einmal angefangen, die anderen Hühner zu überzeugen, lass uns einfach weiterziehen. Und dann kam es irgendwann zu der Situation, dass die Chefinnen, die Bosse, die Hühnerbosse sozusagen alleine da standen, schutzlos waren und natürlich den Leoparden auch ausgesetzt waren. Und dann sind die irgendwann hinterhergetrottet und haben versucht, irgendwie wieder Anschluss zu finden, irgendwie wieder in die Gruppe auch hineinzukommen. Und das ist bei ganz, ganz vielen Machtphänomenen so. Macht muss verliehen werden und muss gerechtfertigt werden. Und auch die Menschen, die weniger Macht haben, haben Macht darüber, wem sie halt auch erlauben, Macht auszuüben. Und dadurch hat Macht auch sehr, sehr schnell so einen dynamischen Charakter. Das wechselt relativ schnell. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Und das muss man auch allen Mächtigen zurufen. Eigentlich, Leute, das ist nicht auf immer vielleicht so, dass ihr in dieser Position seid, beziehungsweise über die Ressourcen verfügt, um auch andere Menschen so Einfluss nehmen zu können.
Wie du sagst, auch in deinem Buch, dass Macht auf Angst ist vielleicht kurzfristig wirksam, aber Macht auf Kompetenz ist langfristig friedlicher und vielleicht konsistenter.
Ja. Ja, es gibt verschiedene Machtressourcen, da kann man vielleicht später auch darüber sprechen. Ich definiere Macht als die Möglichkeit, mit Ressourcen, die andere wünschen, auf Menschen auch Einfluss nehmen zu können. Und das ist etwas, was sehr unterschiedlich passieren kann. Also unterschiedlich in der Ausrichtung, aber unterschiedlich vor allem auch dahingehend, mit welcher Machtressource, also ist das jetzt Wissen, Expertise, Informationen oder Belohnung, Bestrafen, Charisma, mit welcher wirke ich eigentlich wie ein? Das kann einfach ganz unterschiedlich sein. Wir haben da verschiedene auch Klaviaturen, die wir bespielen können als Menschen zur Verfügung. Und das obliegt dann halt Menschen auch zu entscheiden, mit welcher Form handle ich da, agiere ich da.
Ich war fasziniert von deinem Ansatz des Charismas,
ja.
Wie schnell und wie wirksam vor allem das eingesetzt werden kann und welche Wirkung das auf Machtausübung oder Machtaufstieg hat. Kannst du das bitte erläutern?
Ja, Also Charisma ist etwas, was sehr, sehr eindrücklich auf Menschen wirkt. Also wenn das dazu kommt, dass Menschen, ich sag mal, eine Vision entwickeln, rhetorisch geschickt diese vertreten, sehr selbstbewusst auftreten, mit Metaphern arbeiten, ja, und dann gleichzeitig die Werte dann auch ja aktivieren der ZuhörerInnen, ja, also dass das so ein Andocken ist an die Werte, an die Bedürfnisse, dann hat Charisma wirklich eine ganz starke Ausstrahlung und auch eine ganz starke Wirkung dahingehend, dass sie das Selbstkonzept der Menschen verändert. Also dass die Menschen glauben, Mensch, ich mache jetzt Wahlkampf für das größere Ganze, für eine ganz besondere Person, für was ganz, ganz wichtig ist. Und das ist natürlich sehr viel wirksamer, als wenn ich nur mit Belohnungen oder Bestrafungen arbeite. Gleichzeitig wissen wir mittlerweile in der Forschung, das ist nicht mehr wie früher, was wir glaubten, was Angeborenes, wo jemand eine besondere Persönlichkeit irgendwie da braucht, sondern das kann man lernen. Und da habe ich auch manchmal Angst davor, beziehungsweise das ist auch schon passiert, dass gewisse Menschen, die Macht haben wollen, da auch in Charisma-Trainings gehen und das erlernen. Also die rhetorischen Kniffe, die Art, wie man eine Vision oder so eine Zukunftsidee entwickelt und die dann ja sehr inspirierend wirken, weil sie das gelernt haben. Und das kann man in einem Tagesworkshop auch schon ein bisschen lernen, sodass tatsächlich dann auch Wirkungen im Umfeld wahrnehmbar sind. Das haben Versuche von Psychologinnen und Psychologen gezeigt. Und damit ist Charisma durchaus auch ein ja, sehr mächtig, vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Auf der anderen Seite ist es auch die unsicherste Form der Macht, weil sie immer abhängig davon ist, dass ich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, die ich da irgendwie erreichen will, auch die Bedürfnisse richtig treffen muss. Und wenn die Bedürfnisse sich verändern, wenn die Wertesysteme sich verändern, dann bin ich auch immer auch machtlos als Charismatikerin.
Und das Gegenteil davon ist, wenn man in so einem Jammermodus versucht zu führen. Und das ist ja absolut kontraproduktiv, um die positive Macht zu entfalten.
Ja, es gibt so ein Experiment, wo sie das gegenübergestellt haben. Also da haben einmal die Kolleginnen und Kollegen sind konfrontiert worden mit jemandem, der ganz stark den Ist-Zustand kritisiert und einfach nur klar macht, das geht so nicht weiter, alles ist schlecht, so funktioniert das nicht. Versus einer Person, die, ich sag mal, Zukunftskontrolle versprochen hat, indem sie nicht nur den Ist-Zustand kritisiert hat, sondern auch Lösungen für die Zukunft vorgeschlagen hat und eine Zukunftsvision da eingebaut hatte in ihre Rede. Und die Leute, die, ich sag mal, diesen Charisma-Charakter auch damit drin haben, sind sehr viel besser auch bewertet worden und denen hat man auch eher Macht zugestanden. Einfach nur die Ist-Zustände zu kritisieren, es gibt ja bei LinkedIn ganz viele dieser Klartextredner, die immer Deutschland oder wen auch immer niedermachen und ausleuchten, was alles sozusagen schlecht läuft, die haben eigentlich langfristig eher schlechtere Chancen, dann von anderen Menschen Macht übertragen zu bekommen. Die kriegen Aufmerksamkeit mit Sicherheit, das ist auch irgendwie schon auch Macht, wenn ich Aufmerksamkeit bekomme, aber die Positionsmacht, also dass ich wirklich jemanden dann auch Verantwortung übertrage, das scheint besser zu funktionieren, wenn ich nicht nur den Ist-Zustand kritisiere, sondern darüber hinauskomme.
Wenn ich jetzt die amerikanischen Politiker betrachte, dann hat man das Gefühl, dass sie in Charisma nicht nur einen Workshop abbekommen haben, sondern einen echten Lehrgang abgeschlossen. Obama, Trump, da sind ja Leute, die Visionen permanent mit ein paar Sätzen in Vordergrund schieben.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also das ist ja auch ein Konzept, was vor allem in den USA zuerst erforscht wurde und auch entwickelt wurde. Und da gibt es bestimmt genug Leute, die da dann auch die entsprechenden PolitikerInnen trainieren. Ich fand das in dem Trump-Wahlkampf auch spannend, ne? Dass auf der einen Seite der Ist-Zustand angegriffen wurde, also das Establishment, das konnte Trump vorher gar nicht tun, als er Präsident war. Ja, also das gehört zur transformationalen oder zur charismatischen Führung auch dazu, dass der gegenwärtige Zustand dann als schlecht dargestellt wird, dass man sagt, mit mir kommt eine Transformation, mit mir kommt Veränderung. Aber da ist er halt auch wirklich auch weitergegangen. Also es war nicht nur den Ist-Zustand kritisieren, sondern auf einmal stand auch unten drunter auf einmal bei den Rednerpulten Trump will fix it. Also auf der einen Seite erstmal übertrieben den gegenwärtigen Zustand in den USA auch verteufeln und dunkle Mächte irgendwie darstellen, aber dann, ich bin das Licht, ich bin derjenige, der das fixt, ich bin die Lösung und so weiter. Also ja, und das zeigt uns auch, dass Charisma etwas ist, das kann für gute Zwecke eingesetzt werden, aber auch für schlechte Zwecke. Also macht es erstmal neutral. Das ist die Frage, für was setze ich es ein? Vor allem auch, setze ich es für die Interessen von anderen Menschen ein oder gegen die Interessen? Setze ich es für mich und meine persönlichen egoistischen Ziele ein oder für ein Gemeingut oder für die Gesellschaft?
Und das ist, glaube ich, auch eine der Nebeneigenschaften, eine Macht. Ich habe jetzt bei Professor Dörner davon gelesen, eine sogenannte Isolationsblase. Je höher man aufsteigt, desto dicker wird die Blase um einen herum, um einfach auch die Reflexion des Lebens ja tatsächlich wahrnehmen zu können. Stimmt das?
Ja, also das zeigen relativ viele Studien, dass sogenannte Informationspathologien mächtige Menschen halt eher betrifft. Also, dass man sich abkapselt von Informationen und dass das aus dem sozialen Umfeld teilweise auch genauso produziert und willentlich auch hergestellt wird, dass man Informationen einfärbt, die eigentlich da sind, aber die dann schöner klingen, wenn der Machthaber sie präsentiert bekommt, dass sie halt eher zu seinen oder ihren Ideen passt. Aber auch, dass die Kolleginnen und Kollegen weniger nachfragen, dass sie auch weniger Feedback einholen und dass teilweise auch gar niemand mehr drumherum da ist, der dann ein adäquates Feedback geben kann. Also bei manchen Managern ist dann zum Schluss die letzte Stufe erreicht, wenn sich dann auch noch getrennt wird von der Ehepartnerin und da nochmal ein Austausch passiert und dann ist die letzte Person eigentlich weg, die noch eine Möglichkeit hatte, auch mal kritisch zu sagen, Mensch, du hast dich verändert oder Mensch, du solltest mal diese Information vielleicht auch berücksichtigen oder dich auch mal mit jemand unterhalten, der eine andere Meinung hat. Und dieses Abkapseln von Menschen oder manchmal auch von ganz mächtigen Gruppen, die sich dann abkapseln und vor allem halt auch sehr selbstbewusst sind. Also es ist nicht so, dass die Leute da irgendwie noch vorsichtig sind. Also die Umwelt ist halt einfach von ihnen so stark kontrolliert, dass sie auch gar nicht so richtig darauf Wert legen müssen, was sagen jetzt andere, was tun andere, weil sie halt überzeugt sind. Das kann ich alleine und vor allem ich bin ja der Tollste auch geworden, indem ich hier in diese Position gekommen bin. Warum soll ich mir von jemandem, der statusniedriger ist, da auch was erzählen lassen? Also das ist höchst gefährlich, dass die abstatten geht, dass die Leute nicht mehr erreichbar sind und dann haben wir auch die wirtschaftlichen Schäden irgendwann.
Das würde aber bedeuten, um dem entgegen brauchst du, um diese Overconfidence Bias auch zu überwinden, brauchst du eine echte kritische Reflexionsfläche durch eine oder mehrere Personen, denen du vertraust und wo du weißt, die spiegeln dir die Realität, die kritische Realität wieder.
Ja, die helfen dir zumindest nochmal einen weiteren Baustein der Realität dann wahrzunehmen, weil das ist auch in Studien nachgewiesen worden, dass die mächtigen Menschen halt eher weniger aufs Umfeld schauen, sondern in sich hineinhören, aufs Bauchgefühl hören und so weiter. Also die entscheiden dann mehr mit dem Bauch als mit dem Gehirn oder mit den Informationen vielleicht auch von anderen Personen. Und das geht halt in sehr einfachen Umfeldern vielleicht ganz gut. Aber sobald die Welt halt komplex wird, ist das halt sehr, sehr gefährlich. Und was hilft? Ich glaube, deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, Aufklärung. Also dass Leute halt, bevor sie, ich sag mal, sich mit Macht dann auch auf den Weg begeben, dass sie aufgeklärt sind, dass sie lernen, auch über sich selbst zu reflektieren, dass sie lernen, dass sie sich verändern könnten oder dass das sehr wahrscheinlich ist, dass sie sich sehr schnell verändern könnten. Also dass sie auf einmal viel mehr reden in den Gruppendiskussionen als andere Kolleginnen und Kollegen, dass sie auf einmal impulsiver werden, dass ihre Wahrnehmung sich verändert, dass sie auch richtig Lust haben auf Macht und dass das abhängig macht. Ich glaube, das ist etwas, was Menschen tatsächlich auch reflektieren können, wenn man sie darauf auch hinweist. Das ist das eine und das kann man natürlich vielleicht auch selbst schaffen, aber noch besser mit jemandem, der mich da begleitet. Und am besten finde ich wirklich Leute, die halt unabhängig von mir sind, also die mir sagen können, hey Carsten, du hast dich da als Prof verändert und da warst du irgendwie früher anders. Du hast anders früher über deine Studentinnen und Studenten geredet. Und wir haben eben über Freunde geredet. Ich habe halt diese Freunde seit so vielen Jahrzehnten und denen ist relativ egal, ob ich jetzt in einem Podcast bin oder nicht. Die hören sich den Podcast auch nicht an, weil die direkt mit mir sprechen wollen. Und ich habe eine Frau, mit der ich seit sehr, sehr langer Zeit zusammen bin. Und ich habe auch mittlerweile Kinder, die mir sehr ehrlich ihre Meinung sagen. Und das ist schon wichtig, dass man Menschen im Umfeld hat, die auch nicht der eigenen Macht ausgesetzt sind. Also die nicht irgendwie auf einen Auftrag hoffen vom CEO und sagen, naja, mache ich mal ein Coaching oder so für dich. Und deswegen erhalte ich auch die Beziehung, die in irgendeiner Form von einem Politiker oder einer Politikerin ein Amt haben wollen oder sich davon auch kaufen lassen können. Es ist wirklich wichtig, dass diese Leute unabhängig sind von den Machtressourcen und dass ein vertrauensvolles Verhältnis da ist. Dann ist das sehr, sehr wirksam, wenn solche Kolleginnen und Kollegen sagen, hör mal, du hast dich da verändert oder hör mal, ich glaube, du berücksichtigst Informationen von anderen Leuten zu wenig oder vielleicht auch, du solltest nicht nochmal zur Wahl antreten oder mach doch mal in dem Bereich auch mal eine Weiterbildung.
Aber ich glaube, deine Aufklärung ist besonders wichtig, dessen bewusst zu sein, weil das in der Macht des Mächtigen liegt, genau diese Ressourcen hinzuzuziehen und freizuschalten und nicht davon sich zu distanzieren, weil das ist auch die Tendenz, die man hat. Man will einfach nicht unangenehme Dinge hören, weil das vielleicht das überhöhte Selbstwertgefühl schaden könnte.
Ja. Aber wir haben es aber auch nicht systematisch in der Personalentwicklung drin. Wir haben es nicht systematisch als Thema in der Ausbildung, in den Studiengängen und so weiter. Also es gibt jetzt keinen BWL-Studiengang, den ich gefunden habe, wo halt mal ein Block mit dem Thema Macht sich auseinandersetzt. Also dass Menschen wirklich auch in der Selbstreflexion kommen. Selbst in vielen sozialpsychologischen Lehrbüchern findet sich das Thema Macht nur so am Rande. Und ich glaube, wir müssen das einfach aus der Schmuddelecke rausholen, das Thema Macht. Sonst zieht uns das Thema Macht in die Schmuddelecke. Und das ist in ganz vielen Situationen, ist einfach Macht aktiv und hat Auswirkungen und wir machen das halt nicht transparent, wir reden nicht darüber, weil das ja irgendwie, das ist so was Dunkles, was Böses und der Darth Vader, das ist die dunkle Seite der Macht und das finde ich sehr schlecht. Dann kann die Macht mit uns machen, was sie will. In dem Moment, wenn wir das die ganze Zeit im Dunkeln lassen, wenn wir aber ganz frühzeitig anfangen, in der Personalentwicklung auch Menschen darauf vorzubereiten, also vielleicht schon bei der ersten Führungsposition, was Macht mit dir machen könnte, wenn das schon in Coachings mit drin ist, wenn man da die Leute schon darauf hinweist, bitte erhalte dir auch einen unabhängigen Freundeskreis, Freundschaften zu haben, kann auch wirklich betriebswirtschaftlich wichtig sein. Also es kann wirklich langfristig total wichtig sein, ja, wenn ich jemanden habe zum Reden, der mir auch mal ein kritisches Feedback gibt zu meinem Charakter oder zu der Art und Weise, wie ich Entscheidungen treffe. Und da kann man auch früh mit anfangen. Es ist aber bisher eher selten oder gar nicht der Fall. Wir machen auch keine Machtdiagnostik, also dass man explizit Menschen danach auswählt, ob sie verantwortungsvoll mit Macht umgehen können oder ob sie vielleicht langfristig sich weniger verändern könnten dadurch. Das passiert nicht. Es wird manchmal so ein bisschen versteckt hinter irgendwelchen anderen Dimensionen. Aber aktiv und direktes Besprechen und Managen von Macht findet in Unternehmen kaum statt. Das ist alles in der Hinterbühne genauso wirksam, genauso intensiv auch, aber nicht transparent.
Und das ist, glaube ich, so wichtig zu verstehen, dass auch die Ambivalenz des Lebens, auch Macht, kann sowohl gut wie auch schlecht eingesetzt werden, wie jede Waffe im Leben. Aber die gehört dazu und wenn man nicht lernt, mit der Waffe umzugehen, dann kann sie auch in die falsche Richtung schießen.
Ja, Waffen tun ja meistens weh, aber ich würde es eher als ein Einwirkungspotenzial sehen, das jeder halt hat. Und das wechselt manchmal schnell. Also auch vielleicht der Status niedrigere oder die Sekretärin oder der Sekretär kann auf einmal Macht über einen CEO bekommen und so weiter. Also das kann sehr, sehr dynamisch passieren, wenn beispielsweise die Sekretärin oder der Sekretär weiß, wie jemand betrogen hat oder was auch immer. Also Macht ist da, es ist ein Einwirkungspotenzial und es kann auf unterschiedliche Arten und Weisen eingewirkt werden. Und das sollten wir transparent machen und sollten bei Leuten auch beibringen, dass es Optionen gibt, Möglichkeiten.
Carsten, es gibt ja auch einen weiteren Aspekt der Macht und also ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema Krisenmanagement und Transformationsmanagement. Und da gibt es, glaube ich, keine Einigkeit, was passiert, wenn die Plattform brennt. Braucht man da eine starke Hand, die kurzfristig Ruder übernimmt? Und ich habe da meine eigene Meinung jetzt aus meiner persönlichen empirischen Evidenz, die ich jetzt über 100 Projekte erlebt habe. Aber wie ist der Stand der Wissenschaft?
Also erstmal auch subjektiv von meiner Seite, in Transformationsprozessen wird das Thema Macht kaum behandelt in transparenter Art und Weise. Also Transformationen, wenn zwei Unternehmen fusionieren oder wenn eine Abteilung getrennt wird oder wenn irgendwie agile Projektarbeit eingeführt wird, das hat immer auch einen Machtcharakter. Es kommt irgendwie ja ins Spiel, Ressourcen verändern sich, der eine bekommt mehr Ressourcen, beispielsweise mehr Entscheidungsmacht oder bekommt mehr Budgetverantwortung, was auch immer, das löst etwas aus. Und das ist da und daran scheitern häufig auch Transformationsprojekte. Also das ist mir sehr, sehr wichtig zu sagen, es gibt keine Transformationsprojekte, die nicht auch irgendwie einen Machtcharakter haben. Jetzt zum Thema, ich sag mal, Unsicherheit, zum Thema auch vielleicht Angst und komplexe Situationen, Krisensituationen. Ja, was macht das? Also wir wissen aus der Forschung, dass die autoritäre Führung halt stärker praktiziert wird in Krisensituationen. Ja, also wenn Unsicherheit da ist, löst die häufig Angst aus. Und wenn Angst da ist, dann sind Führungskräfte eher geneigt dazu, autoritär zu handeln. Und die autoritäre Führung wird auch gleichzeitig stärker akzeptiert. Das Problem ist aber, die autoritäre Führung führt eher dazu, dass Menschen passiver sind. Sie warten darauf, dass mir dann jemand sagt, das oder jenes soll ich tun. Informationen werden weniger geteilt, Wissen wird weniger elaboriert und generiert. Die Menschen sind zurückhaltender, es wird weniger proaktiv gehandelt und das macht eigentlich die Situation, die die autoritäre Führung produziert, noch komplexer und noch schwieriger. Ja, weil halt einzelne Personen mit ihrem Wissen sich dann durchsetzen und das muss nicht unbedingt das richtige Wissen sein, vor allem in komplexen Situationen. Also diesen Teufelskreis dieses Autoritären, das haben wir und das wird häufig ausgelöst durch Angst und durch Unsicherheit und deswegen haben ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen in der Gesellschaft, aber auch in den Betrieben ein Interesse daran, dass auch Unsicherheit da ist, weil dann kann man auch eher die autoritäre Führung einfordern. Dann gibt es Krisensituationen, keine Ahnung, das klassische Beispiel ist der Untergang eines Schiffes. Und ja, das ist eine Situation, wo ein Notfallplan aktiviert wird und wo es durchaus Sinn macht, dass der Kapitän vielleicht auch direktiv führt. Ob er autoritär führen sollte, weiß ich nicht. Eher nicht, sondern eher direktiv, ruhig dann auch Anweisungen geben. Ich hoffe nur, dass dieser Notfallplan, der dann aktiviert wird, vorher halt partizipativ, empowerment-orientiert auch entstanden ist, sodass da sehr, sehr viel Wissen auch drinsteckt. Weil wenn da nur das Wissen vom Kapitän drinsteckt, dann könnte das auch schwierig sein, weil nicht ein Gehirn tatsächlich jeden Schiffsuntergang simulieren kann. Und da steckt hoffentlich mehr Wissen drin, mehr Informationen drin, als nur von dem einen. Ja, und da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, in welcher Phase der Krise befinden wir uns.
Und wie lange die andauert.
Und wie lange die andauert, ja.
Weil so Firefighting-Modus erträgt ein Unternehmen nicht sehr lange. Das heißt, irgendwann kommt die Resignation und auch eine Starre. Wenn man nicht handelt, gibt es irgendwann eine Angststarre oder Unsicherheitsstarre. Wenn man zu viel vorgibt, gibt es irgendwann diese erlernte Hilflosigkeit, von der du sprichst. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und das können wir auch beobachten. Aber das, was du eingangs erzählt hast, wenn man eine Vision aufzeigt, und das, was man aus Führung im Militär kennt, das Führung mit Absicht, dass man nicht quasi delegiert eine klare Botschaft und ein klares Ziel, sondern sagt, das wollen wir erreichen und der Weg ist dir dann überlassen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass jemand da die Führung mit übernimmt.
Ja. Und das, ich war selbst Soldat oder bei der Bundeswehr für eine Zeit lang, fand aber sehr, sehr spannend, dass das außerhalb der Kaserne gegolten hat. Sobald man aber in die Kaserne zurückkam, sah das ganz anders aus das Ziel wird vorgegeben, aber du bist dann auch frei in der Zielerfüllung. Da kam dann ganz, ganz viel auch Bürokratie und noch ganz andere Maßnahmen mit rein. Ja.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Und vielleicht eine andere Frage aus der biologischen Perspektive. Du hast dich auch mit Big Five auseinandergesetzt. Und es gibt ja im Wesentlichen, wenn ich das richtig aufgefasst habe, nur zwei Prädiktoren für den Machtaufstieg. Das ist Extravision und, ich glaube, du, Gewissenhaftigkeit,
ja.
Oder?
Ja, aber
033.
Ja.
Und wenn man das kurz erläutert, kannst du das bitte darstellen, was das bedeutet für die Menschen und dass sie das vielleicht sich vorstellen können?
Also in der Psychologie unterscheiden wir so größere Persönlichkeitsfaktoren. Das sind keine Typologien, sondern es sind Dimensionen. Da gibt es also was Hohes und was Niedriges. Zu dem Big Five gibt es am meisten Informationen und Studien. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen darauf konzentriert, weil ich in dem Buch ganz häufig Meta-Analysen zitiere und berichte. Also Meta-Analysen fassen die Zusammenhänge von vielen, vielen hunderten Studien zusammen. Ich will dann nicht eine einzelne Studie oder einen einzelnen Fall irgendwie präsentieren. Da gibt es ganz, ganz viele Bücher, die das tun. Ja, da wird also aus einem Fall heraus Macht beleuchtet, vor allem in Biografien. Das wollte ich nicht tun, sondern ich wollte allgemeingültige Informationen bereitstellen. Da sind die Big Five hilfreich. Und zwei dieser Big Five haben einen wirklich soliden Zusammenhang mit dem Aufstieg zur Macht. Das ist einmal Extraversion, dass ich also eher gesellig bin, dass ich herausgehe aus mir und vor allem, dass ich soziale Situationen auch mag und aufsuche. Und das hat etwas damit zu tun, dass immer noch ein guter Prädiktor für Aufstieg Netzwerkarbeit ist. Also das ist eine andere Erkenntnis, die wir schon lange Zeit haben. Menschen, die halt sehr, sehr viel Netzwerkarbeit betreiben, die sich innerhalb des Unternehmens vernetzen, die ja auch ihre Buddygruppen gründen und sich gegenseitig helfen, die viel präsent sind im Unternehmen, die häufig in der Nähe des Chefs oder der Chefin dann irgendwie da sind, mit denen Mittagessen gehen und so weiter, die werden halt schneller befördert. Also das hat wenig mit Kompetenz zu tun, eher mit Netzwerkkompetenz. Und das ist natürlich etwas, was Extraversion befördert, dass ich eher Lust habe, aus dem Büro, aus dem Homeoffice rauszukommen, um mich dann mit den Leuten zu treffen. Und es ist vor allem, der Prädiktor ist tatsächlich dieses innerorganisationale Netzwerkverhalten, also dass die viel im Unternehmen drin sind. Es ist schon krass, wie hoch dann auch die Zahlen sind. Teilweise die Leute, die schnell aufsteigen, die machen dann so 40%, 50%, 60% der Arbeitszeit, verbringen die mit Netzwerkarbeit. Das heißt, die arbeiten gar nicht so viel in anderen Bereichen. Die kümmern sich auch wenig um ihre Teams, die kümmern sich einfach um sich selbst. Und da ist Extraversion sehr, sehr hilfreich. Das zweite ist die Gewissenhaftigkeit, dass ich also ordentlich meine Aufgaben mache, dass ich zuverlässig bin. Das lieben natürlich die Leute oben drüber auch, die dann später die Beförderung dann ausstellen, unterschreiben oder in den Gremien drin sitzen, die Auswahlgespräche führen. Ja, wenn jemand gewissenhaft arbeitet, den Vorgaben folgt und seinen Job macht, wie er ihn oder sie machen soll. Es gibt aber noch einen dritten Prädiktor, der ist aber nur in den neuen Studien tatsächlich aktiv beziehungsweise signifikant. Und das ist die Verträglichkeit. Und das hat mich überrascht in den alten Studien, also in den alten auch Meta-Analysen, die so die Zusammenhänge in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren zusammenfassen, da war Verträglichkeit überhaupt nicht irgendwie ein Prädiktor. Also tatsächlich höflich sein, nett sein, kooperativ sich zeigen, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen. Ne? Also das, was Verträglichkeit dann auch produziert, hatte da keinen Effekt beim Aufstieg. In den neueren Studien, also in den Studien, die nach der Jahrtausendwende dann durchgeführt worden sind, hatte das einen Effekt. Auch keinen riesigen Effekt, aber es geht eher in das Positive, dass also nett sein, sich um positive Interaktionen kümmern, höflich zu sein, tatsächlich beim Aufstieg. Nur weiß ich nicht, ob das sich erhält, wenn ich mich momentan wieder umschaue, könnte es sein, dass der Effekt vielleicht auch wieder aufgehoben wird, weil das rüpelhafte Verhalten durchsetzt.
Nichtsdestotrotz ist das eine sehr, sehr gute Botschaft, weil das bedeutet, man muss nicht böse sein, in Anführungszeichen, um nach oben zu kommen, was viele vermuten, sondern auch mit Verträglichkeit kommt man hoch.
Ja. Es gibt Studien, das habe ich mir dann nochmal genauer angeguckt, also Also erstmal, die Verträglichkeit hat überhaupt keinen negativen Zusammenhang. Also fieser zu sein, übler zu sein, andere auszuspielen, also wirklich böse zu sein, hat keinen signifikanten Vorteil. Selbst Psychopathologen, also dass man wirklich psychopathisch sich verhält, also der Grad an Psychopathie hat kaum einen Effekt auf den Aufstieg, das ist ein winziger Effekt. Das ist auf der einen Seite gut, ja, dass die Psychopathen sich in den generellen Organisationen auf dieser Welt eher nicht besser durchsetzen. Sie setzen sich aber auch nicht schlechter durch. Also das müssen wir jetzt auch uns vergegenwärtigen. Es ist jetzt nicht so, dass das hinderlich ist, wenn man sich feindlich gegenüber anderen Menschen verhält, wenn man als Psychopath irgendwie seine Intrigen spinnt und was auch immer. Es ist nicht hinderlich. Es ist nicht förderlich für den Aufstieg, aber es ist auch nicht hinderlich. Also das ist momentan so Stand der Forschung und das finde ich auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite erschreckt es mich auch, dass es jetzt nicht ein hinderlicher Grund ist, wenn ich jetzt Psychopath bin und an die Macht möchte.
Wobei Psychopathen können sich sehr, sehr, sehr gut verstellen, ja, und sie können Empathie vorspielen. Das ist ja deren Stärke, ohne das zu spüren oder zu fühlen.
Ja, die kognitive Empathie, aber ist natürlich auch langfristig anstrengend und trotzdem hilft es halt nicht so wirklich beim Aufstieg, aber es ist auch nicht hinderlich.
Und Carsten, das ist auch insofern interessant, dass das Thema zum Beispiel Selbstüberschätzung der Männer ist tendenziell hilfreich für den Aufstieg, oder? Wie das auch untersucht oder wurde das untersucht?
Also so, ich sag mal, das Selbstbewusstsein, was Menschen sozusagen zeigen, kann tatsächlich hilfreich sein. Wir wissen beispielsweise, dass Redeanteile, also wenn Leute sehr viel reden in Gruppendiskussionen, also wenn die vorher frei zusammengesetzt sind und danach muss entschieden werden, wer soll denn jetzt in der nächsten Sitzung die Führung übernehmen oder wen traut ihr jetzt Macht zu oder wen habt ihr wahrgenommen als Führungsfigur? Da hilft halt viel Reden beispielsweise oder auch andere zu unterbrechen, hilft tatsächlich bei der Wahrnehmung von Führung, bei der Wahrnehmung auch, wem trauen wir jetzt was zu oder nicht. Und das ist natürlich ein selbstbewusstes Auftreten, förderliches, positives, gut für Menschen. Also ja, sollte tatsächlich mit dabei sein. Das ist auch ein Aspekt in dieser Charisma-Forschung, dass Menschen, die halt sehr selbstbewusst sind, dann auch charismatischer wahrgenommen werden.
Das ist auch die Power-Posing, auch wenn das jetzt nicht repliziert werden konnte, ist das trotzdem, irgendwo macht das ein besseres Gefühl, glaube ich.
Ja, Power-Posing hat tatsächlich Effekte, also dass man sich in so mächtige Posen begibt, wirkt auf andere, wirkt aber auch zurück auf einen selbst, produziert positive Gefühle, wenn man sich in so eine mächtige Position so mit Entspannungsreizen und mit die Hände hinterm Kopf oder ja besonders irgendwie sich groß zu machen im Raum, da sind wir immer noch, glaube ich, sehr primatenorientiert, dass das hilfreich ist. Und es spiegelt auch wieder oder es wirkt auch wieder zurück. Also wenn ich so eine Pose einnehme, dann fühle ich mich auch besser. Also nicht unbedingt, dass dann physiologisch was im Körper passiert. Das dachte man mal kurzfristig auch. Da gab es eine Studie, aber die Studie musste mittlerweile auch korrigiert werden. Aber auf jeden Fall erreicht es Gefühle. Also ich fühle mich selbstbewusster, wenn ich mich auch in so eine Power-Pose hineingebe. Ich kann das jetzt schlecht hier auf dem Screen imitieren, aber ich glaube, die ZuhörerInnen können sich das gut vorstellen, wenn jemand auf dem Sessel sitzt oder auf dem Stuhl sitzt und dann sehr entspannt da sitzt und sich so ein bisschen hängen lässt, sich groß machen. Das Großmachen kann man aber auch mit der Stimme, also dass man mit voller Stimme spricht, dass man mit lauter Stimme spricht und natürlich ist das graduell. Irgendwann kippt das auch und man sagt, oh Gott, der nervt aber auch oder die nervt aber auch, aber es sind kleine Cues, die in Maßen, wenn man sie praktiziert, auch hilfreich sein können für den Machterwerb. Und so wird Machterwerb auch nicht irgendwie zu einer extrem großen Wissenschaft. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Prädiktoren, auf die man achten kann. Die sind noch nicht immer alle mit Leistung korreliert. Also dass es so ist, dass derjenige, der sich viel groß macht, lange spricht, charismatisch daherkommt, irgendwie die bessere Führungskraft ist. Also das ist nicht immer korreliert.
Aber ich glaube, es ist trotzdem sinnvoller für jeden, mit aufrechterhaltenen Schultern zu gehen und zu stehen und nicht so in sich hineingesackt da zu sein, weil das auch ein Gegenteil von Powerposing ist und das macht etwas mit einem. Ja,
definitiv. Wobei mein Buch halt auf gar keinen Fall, da gibt es ja auch Bücher, die irgendwie so zur Zielsetzung haben, wie kommt man schnell an die Macht? Da hat mein Buch so gar keine Ausrichtung in die Richtung. Es ist eher so, passt mal auf, welche banalen Kriterien wie lange reden, andere unterbrechen, sich irgendwie selbstbewusst dahin flezen in so einer Sitzung oder Attraktivität, Körpergröße bei Frauen, wenn ich einen tollen Namen irgendwie trage, dass wir halt häufig ganz banale Kriterien in der Gesellschaft haben, die den Erfolg beim Aufstieg zur Macht erklären können, die aber wenig mit gutem Machtverhalten zu tun haben. Also wir wedeln einfach anhand der falschen Kriterien Machthaber und MachthaberInnen aus. Und da geht's eher in die Richtung von meinem Buch, Leute aufzuklären und zu sagen, Leute, guckt mal hin, wie Macht verteilt wird bei euch in den Organisationen. Und da sind vielleicht auch viele dieser Kriterien aktiv.
Carsten, ich war von Dr. Helene Fischer und ihren Neurosignaturen ein bisschen fasziniert. Ich weiß nicht, wie replizierbar die Studien von ihr sind, aber die sagt auch, dass eine Mischung aus Dopamin und Testosteron bei Führungskräften wirklich klar sichtbar ist. Das heißt, bei Männern zu 73%, bei Frauen zu 65%. Das ist tatsächlich stark ausgeprägt. Gibt es da aus deiner Perspektive Evidenzen?
Über Dopamin hatten wir schon gesprochen, das wird tatsächlich aktiviert. Testosteron muss man ein bisschen vorsichtig, glaube ich, behandeln. Testosteron ist für sehr, sehr viel im Körper zuständig. Und ich kenne jetzt nicht die Arbeit der Kollegin, aber dass Männer mehr Testosteron im Blut haben als Frauen, ja, es ist halt das männliche Sexualhormon, was in den Hoden hergestellt wird. Und bei Frauen wird das an einer anderen Stelle auch ein bisschen im Körper hergestellt, aber halt deutlich weniger. Und dass dann Männer irgendwie mehr Testosteron im Blut haben, ist ja erstmal banal, weil das ist unser Hormon halt beim Thema Geschlecht. Und dann muss man aufpassen, in welcher Situation ist das. Also wir haben Daten, wo wir sehen, dass Testosteron dann vor allem auch relevant ist in Wettbewerbssituationen. Also wenn es um Gewinnen und Verlieren geht. Und da scheint Testosteron einen Effekt zu haben, dass das stärker ausgeschüttet wird, wenn ich zu den Gewinnern gehöre, also im Stadion sitze oder selbst Fußball spiele und das irgendwie gut läuft für mich, dass das dann länger ausgeschüttet wird und auch über den Sieg hinaus ausgeschüttet wird. Es kommt aber auf die Stabilität dann auch der Macht an. Also in dem Moment, wenn ich danach wieder verliere oder irgendwie 5 Minuten später was anderes erlebe, dann kann sich das auch wieder verändern. Aber es ist beim Testosteron nicht so, dass das Machthormon ist. Es ist halt für ganz viele andere Sachen auch zuständig. Und es gibt eine neue Meta-Analyse, die Hormonlevel und Führungsaufstieg sich angeguckt hat. Und da sehen wir auch keinen Effekt. Und es ist nicht so, dass die Leute, die mehr Testosteron im Blut haben, dann leichter aufsteigen. Naja, weil Testosteron auch assoziiert ist mit aggressiven Verhaltensweisen. Und das widerspricht dann wieder den Effekten von der Verträglichkeit, dass man in Teams auch ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen muss, damit man gut koordiniert und komplexe Aufgaben dann auch erfüllen kann. Also diese Übersetzung, irgendwie mehr Testosteron und dann geht das irgendwie ganz schnell mit dem Machtaufstieg, das passt nicht.
Gibt es eine Frage, Carsten, die du sehr gerne zu deinem Buch beantworten würdest, die ich zum Beispiel noch nicht gestellt habe oder keine noch gestellt hat?
Ja. Ich habe jetzt schon ein paar Gespräche geführt, deswegen sind schon einige Fragen gestellt worden. Vielleicht, was kann ich persönlich tun? Also was ist vielleicht persönlich möglich, um weniger Nebenwirkungen zu haben? Das interessiert mich als Psychologe sehr und darüber rede ich auch gerne.
Und gibt es da jetzt, wir haben ja über eine klare Empfehlung gesprochen, immer ein Umfeld suchen, das dich auch kritisch mit vielleicht einem Feedback versorgt. Gibt es da weitere Aspekte, die wichtig wären?
Ja, also die Reflexion darüber und die Akzeptanz, dass Macht was Alltägliches ist und jeden betrifft, auch die netten Personaler und PersonalerInnen haben Macht. Das ist das eine, was glaube ich, wichtig ist, dass das alltäglich ist. Und wir haben auch nicht über das Thema Machtlosigkeit gesprochen und Ohnmacht. Auch das ist etwas, was alltäglich da ist. Und ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, dass ich psychologisch akzeptiere, dass das ständig da ist und dass das ein Thema ist. Das zweite ist die Selbstreflexion hinsichtlich des Machtmotives, also welche Ausrichtung und Stärke des Machtmotivs ist eigentlich bei mir da. Es gibt verschiedene Formen des Machtmotivs, beispielsweise das anlehnende Machtmotiv, dass ich mich irgendwie mit tollen Leuten irgendwie umgeben möchte, die mächtig sind, mit denen Selfies mache, um mich so ein Stück weiter anzulehnen an deren Macht. Dann gibt's das Machterleben, was eher so prestigeorientiert ist, sehr stark auf Status ausgerichtet ist. Dann gibt's das Machtmotiv, um Kontrolle zu bekommen, ja, Kontrolle über mich, aber vor allem Kontrolle über andere. Und dann gibt's auch das Machtmotiv, was eher so ausgerichtet ist, dass ich Macht haben möchte, um für andere dann auch, ja, die Situation in der Welt, in der Gesellschaft, in der Organisation oder in der Familie auch besser zu machen, dass ich prosozial das nutzen möchte. Und ich finde, wir sollten das auch akzeptieren, dass es unterschiedliche Machtmotive gibt und dass jeder auch ein Machtmotiv hat. Aber da auch wirklich reinzugehen, das kennenzulernen, sich damit zu beschäftigen, finde ich psychologisch weiterhin einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil. Wir haben über das kritische Feedback besprochen. Das ist noch ein weiteres Element, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und so kommen wir, glaube ich, schon mal besser psychologisch mit Macht klar, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass sie alltäglich ist, dass sie auch sich langfristig in den Motiven zeigt, dass mit kritischem Feedback was passieren kann und dass nicht nur die bösen PolitikerInnen irgendwie sich komisch verhalten, wenn sie in Machtpositionen sind, dass sie impulsiver sich verhalten, sondern dass das für jeden gilt. Also diese Stereotypen, die angestoßen werden, die Wahrnehmung, die sich verändert, der Umgang mit anderen Menschen, der auf einmal objektiviert wird und so weiter. Das sind Effekte, die in diesen psychologischen Studien nach ganz wenigen Minuten schon einsetzen. Also das passiert schon auch, dieses weniger Empathie haben gegenüber dem sozialen Umfeld. Das passiert schon nach wenigen Minuten. Also die Leute werden in eine mächtige Stimmung gebracht. Das heißt, sie bekommen als Aufgabe, erinnern Sie sich bitte an eine Situation, in der Sie selbst Macht hatten, oder stellen Sie sich eine mächtige Figur oder Person vor. Und dann hat das schon Effekte auf die Empathie. Und das ist etwas, das gehört nicht nur zu den anderen, dass die anderen und die Mächtigen irgendwie sich verändern durch Macht, wenn sie extrem viel Macht haben, sondern das passiert auch schon beim Gruppenleiter. Das passiert schon beim Teamleiter. Das passiert schon bei der Abteilungsleiterin. Und das wäre mir auch noch ein wichtiges Anliegen, darüber zu reflektieren und da Menschen auch langfristig auszubilden. Ich finde es verrückt, dass wir keine Machtcoachings, Machtseminare haben, die das fokussieren. Es gibt diese, ja, Machtausbildung, wie komme ich schnell an die Macht, aber darüber, ja, was Macht macht mit mir, offensichtlich
48 Gesetze der Macht.
Ja, sowas, oder, nicht, oder, mit oder der 50 Macht. Oder 55. Ja, da, ja, haben wir genug, aber was macht das jetzt mit mir? Da gibt es zu wenig Aufklärung.
Aber Carsten, wenn die Macht, vor allem autoritäre Macht, so viele Nachteile mit sich bringt, man hat das Gefühl, zurzeit weltweit ist demokratische Macht auf Rückzug oder in der Defensive. Wie ist deine Einschätzung? Wie geht es weiter? Wird es sich zum Positiven wenden irgendwann?
Also in unsicheren Zeiten ist das leider der Fall, dass Menschen sich in die autoritären Ideen dann auch wieder neu verlieben und denken, das wäre jetzt die Lösung. Und wir sehen das in diesen weltweiten Studien, die so nachfragen, okay, fändest du es eigentlich okay, von einem autoritären Führer dann auch regiert zu werden, der nicht so oft Gesetze und so weiter Wert legen muss? Und das ist stetig am Steigen seit einigen Jahren, ne? Selbst in den USA ist das ganz, ganz stark dann auch vorangeschritten, dass immer mehr Leute das auch okay finden. Und ich glaube, wir sind in einer auch Krise in dem Bereich. Das hat auch noch mit anderen politikwissenschaftlichen Sachen zu tun, dass Menschen irgendwie Demokratie als technokratisch wahrnehmen, dass sie irgendwie gewisse Entscheidungsprozesse nicht verstehen. Aber es kommen jetzt noch weitere Bausteine dazu. Neben der Angst, über die wir gesprochen haben, die Unsicherheit, die diese psychologischen Prozesse halt auslöst, kommen wir halt in ein Zeitalter. Hannah Arendt hat das vor über 50 Jahren mal Zeitalter der Lüge genannt. Wir sind aber jetzt weit. Also es ist nicht mehr so, bei dem Lügner, der hat ja Angst, dass er entdeckt wird. Also wenn ich jetzt
entlarvt
gegen die lügen würde, weißt du, dann hätte ich ja Schiss, dass vielleicht du noch einen Faktencheck machst und dann ja mich irgendwie entlarven könntest. Aber die Stufe haben wir vor allem in den USA schon weit überschritten. Das heißt, da gibt's Leute wie Elon Musk, die jeden Tag 100 Posts irgendwie in die Welt setzen, die man gar nicht mehr checken kann. Und das hat Strategie. Also das ist schon auch ja bewusst, dass man Bullshitting betreibt, so nenne ich es jetzt mal als Begriff, um halt irgendwie auch das Thema Wahrheit neu definieren zu können und Unsicherheit zu schaffen. Und das wird auch für uns als Gesellschaft, aber auch in den Unternehmen, diese Wahrheitskonstruktion, dass wir eine gemeinsame Basis haben, was ist eigentlich Wahrheit, was ist eine Korrelation, was ist Kausalität, was hängt mit wem zusammen, dass nicht jeder einfach nur Recht hat, nur weil er das von irgendwem irgendwie gehört hat und so weiter, das wird uns noch langfristig beschäftigen. Und bei der Hannah Arendt war halt die Idee, naja, die lügen halt so viel, um halt zu schaffen, dass niemand mehr in der Gesellschaft an irgendwas glaubt, um dann aber autoritär mit den Leuten machen zu können, was sie wollen. Und die Strategie sehe ich durchaus jetzt noch durch das Bullshitting und die sozialen Medien verstärkt.
Also, wir leben in eine sehr, sehr spannende Zeit, glaube ich. Und solche Bücher wie von dir, die dafür sensibilisieren und vielleicht viele Phänomene transparent machen, sind extrem wichtig. Da bin ich sehr dankbar, dass du die Zeit auf dich genommen hast und den Einsatz. Zum Abschluss jedes Gesprächs, Carsten, stellen wir drei Fragen, ja, die würde ich gerne auf dir mit großer Freude stellen.
Ich kenne mich noch nicht, ich bin jetzt gespannt. Die anderen sagen kann ich auch nicht, aber jetzt bin ich gespannt. Genau. Aber
das heißt, wir fangen mit der einfachsten Frage.
Wie ist die erste Frage, gibt der Mädchenname ihrer Mutter? Nein, sowas nicht.
Na, so einfach ist es auch nicht. Nein, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben wirklich geprägt hat, wo du sagst, wenn ich ein Buch nennen dürfte, wäre das... Mhm.
Das sind natürlich ganz viele psychologische Lehrbücher, die mir geholfen haben, die Welt besser zu verstehen. Aber ich nenne jetzt mal nicht die psychologischen Lehrbücher, das wäre langweilig. Es gibt ein Buch, das nennt sich Der Geist auf dem Thron. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und zwar geht es darum, was mit der historischen Welt, mit der Antike passiert ist nach dem Tod von Alexander dem Großen. Und der Historiker, der das geschrieben hat, hat ganz fantastisch aufgegliedert die Jahre nach dem Tod von Alexander dem Großen. Und was ich daran an dem Buch so faszinierend finde, ist, wie schnell tatsächlich Macht dann auch sich auflösen kann. Wie Menschen, die vorher noch miteinander befreundet waren, die gemeinsam auch eine Welt erobert haben, auf einmal in die Konflikte gehen, in den Krieg gehen. Das heißt, nach dem Tod von Alexander dem Großen gibt es über Jahrzehnte Kämpfe zwischen den Menschen, die vorher miteinander eigentlich das Perserreich erobert haben. Und das hat mir viel gezeigt, ist ein toller Autor auch, aber es hat mir viel gezeigt darüber, wie instabil und wie schnell sich dann auch Machtverhältnisse verändern können und dass das tatsächlich langfristig nicht gesichert ist, dass Macht gut behandelt wird.
Aber sehr interessant, ich glaube, du triffst auch die Aussage, dass wenn man einem Menschen die Macht gibt, verstärkt das gewisse Charakterzüge.
Ja. Nicht nur das, sondern fügt auch vielleicht neue ein, tatsächlich.
Carsten, wenn du deinem 20-jährigen Carsten heute die Chance hättest, eine SMS zu schicken mit einem einzigen Ratschlag, was wäre das?
In der Ruhe liegt die Kraft, das wirkt schon.
Okay, klar. Und jetzt die anspruchsvollste Frage, Carsten, was ist für dich der Sinn des Lebens? Du kannst dir auch ein bisschen Zeit nehmen.
Der Sinn des Lebens ist Sinn.
Gut.
Der Sinn des Lebens ist, dass ich möglichst viel, bin kurz hier, dass ich möglichst viel Sinnerfahrung habe. Also geht mir gar nicht so unbedingt um Spaß, geht mir auch nicht um Macht, geht mir um Sinn. Möchte gerne, der Sinn des Lebens ist Sinn. Und wenn ich davon viel habe, glaube ich, profitiert meiner Lebensqualität, meiner Lebenszufriedenheit. Und ich habe sehr viele verschiedene Sinnquellen. Meine Familie spendet mir Sinn, meine Hochschule, die Arbeit dort, aber auch so ein Buch oder auch unsere Interaktion jetzt gerade. Ich weiß, dass wir jetzt viele Jahre da versucht haben, die herzustellen. Wenn ich gewusst hätte, dass das so ein sinnhaftes Ereignis wird, hätte ich wahrscheinlich sehr viel früher meine Podcast-Bedenken, die ich immer habe, über den Haufen geworfen und hätte gesagt, das mache ich. Also Sinn ist der Sinn des Lebens, zumindest für mich.
Ich danke dir herzlichst und vielleicht schreibst du demnächst ein spannendes Buch, die Psychologie des Sinns des Lebens, wer weiß.
Was wäre sozusagen die nächste Facette von Empowerment? Das könnte man machen. Man fängt mit der Einfluss- und Macht-Facette an, geht dann zu Sinn, dann zu Kompetenz und dann zu Selbstbestimmung. Da kann man mit Sicherheit noch vertiefen. Vielen herzlichen Dank für deine tollen Fragen. Vielen herzlichen Dank für deine Geduld, auch bei der Anbahnung dieses Podcastes. Und das hat mir heute Freude gemacht.
Alles kommt zum richtigen Zeitpunkt.
Alles kommt zum richtigen
Zeitpunkt. Das habe ich inzwischen gelernt. Danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.